dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Hallo liebe Ketzerinnen, hallo liebe Ketzer. Auf der Webseite der TAZ erschien am 17. August ein Gastbeitrag von Bärbel Hussmann. Und in dem Artikel pries sie die angeblichen Vorzüge eines neu gestalteten Religionsunterrichts für Niedersachsen. Und das Neue daran ist, dass Katholiken und Protestanten gemeinsam unterrichtet werden und nicht wie früher getrennt. Und außerdem gibt es inhaltliche Neuerungen und um die ging es in dem Artikel. Und ich kann euch schon vorab sagen, diese Neuerungen sind hoch umstritten. Und der Artikel in der TAZ erschien in der Rubrik Debatten. Aber es gab keine Debatte, sondern Frau Hussmann konnte ihre Thesen da unwidersprochen und ungeprüft ausbreiten. Ja, und ich habe der TAZ dann angeboten, als fleißiger Ketzer, einen weiteren Gastartikel da einzureichen, ne, den ich dann selbst geschrieben hätte und auch habe, der dann eben die Gegenposition vertritt, ne, weil fair ist fair. Und das wurde aber von der Redaktion abgelehnt, hatte jetzt auch mit dem Text nichts zu tun, sondern mit der Begründung, man würde generell keine Gastbeiträge veröffentlichen, ne, obwohl das ja ein Gastbeitrag war von dieser Frau Hussmann. Ne? Und sie meinen ja, außer eben bei seltenen Ausnahmen. Und okay, das ist das gute Recht der TAZ, ne, da zu machen, was sie wollen. Andererseits, ich meine, ja, wir sind jetzt nur der Ketzer-Podcast, aber ich meine, immerhin, wir sind der Ketzer-Podcast, ist der größte deutsche religionskritische Podcast. Ich habe selber schon umfangreich eigenen Krempel veröffentlicht, ne, halt meine Fresse überall in die Kamera, wo es eine gibt und so, ne. So. Ich meine, da gibt es jetzt dann auch schlechtere und es gibt auch bessere, aber es gibt nicht sehr viel bessere Leute, die man da einladen könnte, mal eine Gegenposition zu formulieren. Ne? Aber gut, wie gesagt, TAZ ist TAZ und die können machen, was sie wollen. Und dann dachte ich mir, was mache ich? Als Alternative habe ich dann die Autorin, die Frau Bärbel Hussmann, zu unserer heutigen Aufnahmesession eingeladen, damit sie hier nochmal ihre Position darstellen kann und damit sie dann auch auf unsere Gegenargumente antworten kann und die habe ich ihr dann also per E-Mail sogar skizziert, ne, fair ist fair, aber ihr könnt euch schon vorstellen, ne, wie bei allen unseren Einladungen an die Gegenseite sozusagen, Anführungszeichen, ne, wurde das abgesagt. Das hat mich jetzt nicht überrascht. Ja, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, damit sind wir wieder unter uns. Ne? ob das vielleicht nicht sogar das Beste ist, weil wir dann auch ein bisschen freier reden können, ne, und ein bisschen vom Leder ziehen können. Das könnt ihr gleich beurteilen. Und an meiner Seite sind Ramona, Viktor und Christian. Hallo, liebe Ketzer.
Hello, hello.
Hallo. Hallo, nicht vergessen, Taz abbestellen.
Ich führe euch mal kurz ein, wer ist wer, um wen geht es. Also Frau Bärbel Hussmann ist eine promovierte Religionspädagogin. Sie tüftelt also Methoden aus, wie man Religionsunterricht pädagogisch gestaltet. Und sie gibt eine Reihe von Büchern heraus, die tatsächlich im Religionsunterricht verwendet werden. Und das gilt auch für diesen neuen Religionsunterricht. Und Frau Hussmann gibt uns jetzt eine, und auch in diesem Artikel, eine ganze Reihe von Argumenten, warum der neue Religionsunterricht sehr, sehr gut ist. Und von diesen Argumenten habe ich die 7 besten ausgewählt. 7 auf einen Streich. Und hier kommt Argument Nummer 1. Es geht um eine neue Richtung. Und sie startet mit einer Erläuterung, warum der neue Religionsunterricht ganz anders ist als der, den wir aus unserer Jugend kennen. Und sie sagt das in einem Zitat wie folgt. Zitat: Die Schule hat einen Bildungsauftrag und an den hat sich auch das Fach Religion zu halten. Doch weder sollen die Kinder und Jugendliche durch den Religionsunterricht zu Gott finden, noch sollen am Ende Gläubige hängen bleiben. Das war in den 1950er und 1960er Jahren noch anders. Ein solcher Unterricht ist allerdings längst Geschichte. Wer den alten Religionsunterricht noch in lebhafter Erinnerung hat, sollte sich aber heute klar machen, dass diese Erinnerungen nicht der aktuellen Schulwirklichkeit entsprechen. Zitat Ende von Bärbel Hussmann. Sie sagt also, der neue Religionsunterricht hätte nicht mehr das Ziel, dass die Kinder zu Gott finden und es sollen auch keine Gläubigen oder ich sag mal Kirchenzahler hängen bleiben. Ja, liebe Ketzer, jetzt seid ihr dran. Überzeugt euch das? Was meint ihr?
Beim Wort Bildungsauftrag habe ich schon gedacht, naja,
Das wird, glaube ich, nicht erfüllt, weil man müsste dafür ja zum Beispiel auch mal mit anderen Religionen vergleichen und so, was wir hier so machen, ne, dass wir irgendwelche archäologischen Ergebnisse, historischen Ergebnisse, DNA-Vergleiche, Linguistik, alles heranziehen, um mal rauszufinden, wo kommt das alles her und wie wahr ist das alles, und das müsste man für einen Bildungsauftrag, glaube ich, auch machen, und das tun sie nicht.
Christian, denkst du, dass die Kirchen nicht mehr das Ziel haben, dass die Kinder zu Gott finden und dass am Ende doch ein paar hängen bleiben? Wie schätzt du das ein?
Ich bin ja auf dem Thema ja nicht so drin, ne? Aber ich habe mal gegoogelt, Ziel des Religionsunterrichts, und da sagt hier, das Ziel des Religionsunterrichts, sagt Google, ist es, die religiöse Bildung zu fördern, was das Gewinnen eines tieferen Verständnisses des christlichen Glaubens, das Bewusstwerden der eigenen Identität und die Fähigkeit zum respektvollen Umgang mit anderen Glaubensrichtungen und Weltanschauungen einschließt. Schülerinnen und Schüler sollen lernen, religiöse Fragen und existenzielle Herausforderungen wahrzunehmen, ethische Entscheidungen zu treffen und Verantwortung für sich selbst und andere zu übernehmen. Also, es geht darum, die religiöse Bildung zu fördern. Jetzt, woher die Frau Hussmann die Idee kommt, dass das jetzt nicht mehr der Fall wäre, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das eine Rückzugsposition, die sie jetzt einnehmen, damit sie quasi noch den letzten Platz im Rettungsboot sichern können, auch wenn sie den jetzt mit den Katholiken teilen müssen.
Dann sage ich euch noch meine Einschätzung und dann geht es gleich weiter. Und zwar, das mag ja so sein, dass das alles nicht mehr stimmt, auch nicht das, was der Christian vorgelesen hat, weil wir machen jetzt alles neu, kann ja sein. Ne? Aber erstmal muss ich davon überzeugt werden, und bis sie das nicht wirklich sehr deutlich macht und beweist, ist es für mich offensichtlich, dass der einzige Zweck, und war tatsächlich der einzige Zweck, darin besteht, die Kirchen zu füllen, also Kirchensteuerzähler zu generieren und die Kinder halt doch davon zu überzeugen. Und ich glaube, dass Religionslehrer, denen das egal ist, die sind da fehl am Platz. Also ich denke, es ist eine Rekrutierungsveranstaltung. Wenn das nicht stimmt, dann bin ich gerne bereit, ihr das zuzugestehen, wenn sie mich überzeugt. Aber das muss sie erstmal schaffen. Schlusswort von Christian, dann geht's weiter.
Es gibt einen einfachen Lackmustest. Wenn dort drin gebetet wird, dann ist es kein Bildungsauftrag. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass im Religionsunterricht nicht gebetet wird.
Also, jetzt kommt Argument Nummer zwei. Und zwar, es gibt anscheinend nicht mehr praktisch die Kirchen, die das alles machen, und keiner kann sie leiden und sie sind so ein bisschen isoliert, sondern es gibt ein gemeinsames Interesse von Staat und Kirche. Also Frau Hussmann möchte jetzt darlegen, dass der Religionsunterricht kein rein kirchliches Interesse bedient, sondern dass der Staat und die ganze Gesellschaft ein gemeinsames Interesse hätten. Also Kirchen und Staat würden Schulter an Schulter arbeiten, um da die Kinder zu bilden. Und das sagt sie in einem Zitat wie folgt. Zitat: Die Sache des Religionsunterrichts ist eine res mixta, also eine vermischte Sache, eine, die sowohl staatliche als auch kirchliche oder weltanschauliche Angelegenheiten betreffen. So gibt es staatliche Vorgaben der Kultusminister, die Dialog- und Urteilsfähigkeit als Bildungsziele benennen. Die Ausbildung von Religionslehrern und Lehrerinnen erfolgt an staatlichen Hochschulen und Studienseminaren. Ende des Zitats von Frau Bärbel-Hussmann. Sie sagt also, der Religionsunterricht würde nicht nur egoistisch die Ziele der Kirche verfolgen, sondern es wären auch Ziele, an denen der Staat ein Interesse hätte, und die staatlichen Ministerien würden auch inhaltliche Vorgaben machen. Und der Beweis kommt sofort. Na, jetzt schießt sie den Ball ins Tor, denn sogar die Ausbildung der Lehrkräfte erfolge an staatlichen Hochschulen und Seminaren. Was meint ihr dazu, Christian?
Heißt es jetzt, dass die Kirchen nicht mehr ein Veto einlegen können, wenn es um die Besetzung von Hochschulprofessoren geht? Ist es das, was sie fordert? Weil dann könnten nämlich die theologischen Fakultäten völlig frei nach wissenschaftlichen und pädagogischen Kriterien ihre Lehrkräfte besetzen, dass nicht mehr der Papst von oben sagen muss, das darfst du machen, oder die EKD gefragt wird oder irgendwelche islamischen Organisationen, ob jetzt die Stelle besetzt werden ist. Und wenn es quasi wirklich jetzt Trennung wäre, ist es dann vielleicht in Zukunft so, dass sie ihre religiösen Ausbildungen nur noch an selbstfinanzierten Sachen machen und nicht, dass der atheistische Steuerzahler die Religionsausbildung bezahlen muss für die Kinder, in die dann die dann in Religionsunterricht dann erstmal reingesteckt werden, bis alle wissen, dass es eine Alternative dazu gibt? Nein. Und wenn da irgendein Theologe mal was Falsches sagt, was passiert dann? Er darf nicht mehr Religion unterrichten. Was passiert mit dir persönlich? Wir dürfen den weiter bezahlen.
Spot on, Christian. Das hat ja sogar Verfassungsrang, dass die Religionsgemeinschaften die Inhalte komplett allein bestimmen, außer in jetzt so ganz krassen Fällen, wo das dann der Verfassung widerspricht und so weiter und das völliger Schmuh ist. Aber es muss nicht wahr sein. Das gibt, ist das als Kriterium nicht? Die Kirchen bestimmen das ganz alleine und das hat Verfassungsrang. Und da gibt es auch, das wurde auch getestet vor den Verfassungsgerichten und das ist hieb- und stichfest. Und sie sagt zwar staatliche Hochschulen, aber sowohl die Auswahl der Professoren, also der Lehrkräfte in diesen Hochschulen, als auch die Teilnehmer, also die Lehrenden, also die Schüler in Anführungszeichen, das sind Erwachsene, ne, das ist alles Sache der Kirchen. Insofern, wie du sagtest, ne, wir zahlen es am Schluss, aber die Kirchen bestimmen alles. Also wir haben praktisch den schlechtesten Deal, den man sich vorstellen kann. Wir haben nichts zu sagen als säkulare Gesellschaft, ne, zahlen aber alles. Ich frage mich, ne, ob das seriös ist, was die Frau Bärbel-Husmann hier sagt, oder ob das irgendwie doch so geschickt formuliert ist, dass die Leser sagen, oh ja, guck mal hier, ne, alles modern und alles tipptopp und so. Ne? Und dabei weiß sie, dass es anders ist. Ne? Oder denkt sie das wirklich? Also da bin ich jetzt irgendwie so ein bisschen vorsichtig jetzt, ne, ob ich der Frau noch traue. Also wir gehen mal ins nächste Argument, Argument Nummer 3, und zwar, da geht es jetzt um ihr eigenes Fachgebiet, Pädagogik. Also ihr nächstes Argument besteht darin, dass eben nicht mehr die Wünsche des Bischofs die größte Rolle spielen. Also der Bischof ist ja sozusagen der oberste Theologe. Er gibt die Verwaltungsarbeit an andere ab, an seinen Vikar. Aber alles, was irgendwie inhaltlich ist, da hat er das letzte Wort und er ist das, der es entscheidet. Und zwar bis runter in den einzelnen, ins einzelne Klassenzimmer. Also er weiß, wer sagt was in den Klassenzimmern. Und sie sagt jetzt, nicht mehr die Wünsche des Bischofs spielen die größte Rolle, sondern eben die wissenschaftliche Debatte über die Pädagogik. Und das Zitat von ihr lautet wie folgt. Zitat: Die fachwissenschaftlichen Debatten innerhalb der evangelischen wie katholischen Religionspädagogik spielen eine größere Rolle als mutmaßliche Wunschträume von Bischöfen oder Kirchenleitungen. Zitat Ende von Bärbel-Husmann. Sie sagt also, es gibt eine fachwissenschaftliche Debatte. Und diese fachwissenschaftliche Debatte wird von den Religionspädagogen der Kirche geführt, von denen sie auch eine ist. Und diese Fachwissenschaft hätte mehr Einfluss auf den Unterricht als die Wünsche des Bischofs und der Kirchenleitung. Glaubt ihr das?
Soweit ich weiß, muss die katholische Kirche immer noch jede einzelne Publikation abgesegnet werden, bevor die erscheint. Das heißt, wenn eine fachwissenschaftliche Debatte da stattfindet, dann kann die nur innerhalb von irgendwelchen Pamphleten passieren, die sowieso auch nochmal eine weitere Zensur durchlaufen haben. Also die verkauft es für dumm hier.
Und ich glaube, dass sie auch das ein bisschen verschiebt, weil nämlich, wenn der Bischof denkt, hier werden Inhalte verkündet, die ich nicht mittragen kann oder die sogar einfach auch der Kirchenlehre, ne, bei den Katholiken ist es ja sehr streng, dem widersprechen, dann würde der ja sich trotzdem durchsetzen. Also das nehme ich ihr nicht ab. Sondern ich glaube nur, dass es im Rahmen dessen, was abgesegnet ist, da ist jetzt die Frage, wie kriegen wir das jetzt in die, ne, wie stopfen wir die Stopfgans, ne? Wie stopfen wir es in die Speiseröhre? Und wenn da der Bischof sagt, ich bin der Meinung, man müsste es in der 6. Klasse machen, und sie sagt, nein, lass es uns in die 7. Klasse verschieben und so, dass man sagt, da hat die Pädagogik dann den Vorrang. Aber ich glaube, theologisch inhaltlich, sie kann doch jetzt nicht irgendwie den Papst überstimmen und sagen, wir sagen jetzt, ja, also das nur mit den Homosexuellen oder sonst was, mit der Hostie, das stimmt alles nicht und so. Ne? Das glaube ich im Leben nicht.
Ich warte hier eigentlich immer noch auf das erste Argument, weil bisher sind das nur irgendwelche Behauptungen. Also dass ihr sagt, dass die Hochschulen staatlich sind, das war so das Einzige, was bisher so ein bisschen geklungen hat wie ein Argument. Aber das haben wir auch schon zerlegt, dass das nicht zieht. Also bisher sehe ich da echt nur leere Behauptungen.
Ja, ich meine, das ist natürlich schon so, dass diese Lehrpläne nicht von den Bischöfen direkt geschrieben werden, sondern dass die von Leuten kommen, die wissen, wie man Lehrpläne schreibt und wie man die am besten aufbaut. Dass sie auch eine entsprechende Ausbildung haben, um sowas zu machen, und dass sie Experten sind im Gebiet, wie man am besten das unterbricht, das möchte ich denen nicht abstreiten. Das heißt, da spielt schon die fachwissenschaftliche Debatte, wie ein Lehrplan auszusehen hat, wie er aufbaut, nach welchem pädagogischen Modell er vorgeht, wird sicherlich eine Rolle spielen. Und insofern hat sie auch recht, dass vielleicht diese zentralen Bischöfe und Kirchenleitungen gar nicht die Kompetenz und dieses Einzelwissen haben, da Einfluss zu haben. Dass es aber innerhalb, dass wenn es sozusagen aus der Schafherde rauskommt und die ganze Schafherde überabstimmt, dass es am Schluss dann trotzdem über Wolle und Schafe geht, das ist auch klar. Ich meine, das sind alles Theologen, die sitzen da zusammen, die reden darüber, wie der Lehrplan aussehen muss. Das wird ein theologischer Lehrplan. Ende Peng aus. Da wird keiner drin sitzen und sagen, lass uns doch mal den Atheisten fragen, was er dazu meint. Ne? Der darf ja noch nicht mal in der Zatz was dazu schreiben. Also sitzen die alle unter sich und das, was rauskommt, passt dann auch. Ne? Das heißt, man muss den Leuten gar nicht erst erklären, denk mal wie ein Theologe, weil es alles Theologen sind.
Also, das ist fair. Wir lassen denen erstmal das Fachwissenschaftliche, die Qualifikation der Pädagogik, ne? Dass es jetzt religiöse Inhalte sind. Naja, das ist halt jetzt so. Ne? Aber wenn das wissenschaftlich ist, dann hat es auch klare Kriterien. Oder zumindest mal so klar, wie sie halt sein können. Ne, je nach Zweig ist es ja mehr oder weniger strikt, aber auf jeden Fall gibt es klare Kriterien, die man irgendwie formulieren kann. Und dann frage ich mich, was ist jetzt das Ziel dieser Religionspädagogik? Also wann sagen Sie, wir haben Ihr Ziel erreicht? Und das Ziel haben Sie dann erreicht, wenn diese Inhalte, die Sie sich ausgedacht haben, wenn Sie die in die Köpfe der Kinder transportiert haben, wenn Sie die da irgendwie reinbimsen. Oder wenn die Kirche, wenn die Kinder von selber irgendwie zum Nachdenken kommen oder irgendwas. Ne? Also das ist doch schon irgendwie das Ziel. Also was machen diese Fachleute und wie messen sie ihren Erfolg? Und eben haben Sie gesagt, es geht nicht darum, die Kinder irgendwie gläubig zu machen und so. Wieso sind es dann Religionspädagogen und nicht nur andere Pädagogen oder sonst allgemeine Pädagogen? Das verstehe ich nicht. Christian, nochmal. Ist doch so, dass man da irgendwie in der Wissenschaft noch klare Kriterien braucht.
Ja, aber es ist Fachwissenschaft, es ist theologisch, es ist Religionspädagogie. Das heißt, innerhalb dieser Fachwissenschaft werden die sicherlich Debatten geführt haben.
Gut. Also dann sammeln wir mal weiter. Ich gehe in das nächste Argument, Argument Nummer 4. Und da geht es jetzt tatsächlich um diese Inhalte, ne, auf die wir noch warten. Und davon hängt ja jetzt viel ab. Und wir sind so ein bisschen auf Lauerstellung, ne, und das kommt jetzt. Also Frau Hussmann stellt jetzt die neuen Inhalte vor in diesem Artikel. Und eben hatte sie ja betont, dass die Pädagogik die wichtigste Rolle spielt. Aber das sagt ja noch nichts aus, ne, über die Inhalte. Also das, was die Kinder dann auch wirklich lernen sollen. Und diese Inhalte bestehen aus 5 Bereichen. Und die nennt sie jetzt in folgendem Zitat. Es steht nicht mehr die Systematik katholischer und evangelischer Theologie im Mittelpunkt. Stattdessen die 5 Bereiche sind nunmehr Identität, Gemeinschaft, Sinn und Glaube, Handeln sowie Freiheit und Zukunft. Und die anderen Religionen und Weltanschauungen, explizit auch säkulare, sind nicht nur Appendix, sondern durchgehende Bezugsgrößen. Sie machen das neue Fach attraktiv für all jene, die keiner oder einer anderen Religionsgemeinschaft angehören. Zitat Ende von Bärbel Hussmann. Und sie sagt jetzt hier eine ganze Menge und deswegen ist gut, wenn ich es mal zusammenfasse. Also, sie nennt die Systematik der Theologie, das ist ein Fachbegriff, und damit meinen Protestanten das, was bei den Katholiken die Dogmen sind. Also ganz grob gesagt das, was in der jeweiligen Konfession die offizielle und meist auch sehr gut begründete Lehrmeinung darstellt. Und was bei den Katholiken zwingend geglaubt werden muss. Nun, bei den Evangelien ist es dann eben das, was irgendwie ein wichtiger Theologe oder Professor so zusammengeschrieben hat. Das ist sein Lebenswerk. Das nennt man dann die Systematik. Und da kann man das alles nachlesen. Und diese Theologie, sagt sie, steht nicht mehr im Mittelpunkt. Und stattdessen hätte man zusammen mit dem Ministerium 5 Themenbereiche ausgetüftelt und ich führe sie nochmal kurz auf. Die 5 Themen sind Identität, Gemeinschaft, Sinn und Glaube, Handeln und Freiheit und Zukunft. Und sie sagt, auch andere Religionen und Weltanschauungen würden durchgehend berücksichtigt. Und dadurch würde das Fach attraktiv für alle. Ja, was meint ihr dazu? Wie wirkt das auf euch? Christian?
Das ist entlarvend. Also besser, man muss ja mal zwischen den Zeilen lesen, was Theologen darunter verstehen. Identität ist der erste Punkt. wenn man erstmal die sozusagen Gott als Grundlage seiner Identität begriffen hat, dann kriegt man das nicht raus. Wir haben das so oft gesehen, dass wenn wir mit Leuten reden, die gläubig waren und dann versuchen loszuwerden, sozusagen das Loslassen von Gott, die Akzeptanz, dass es eine Erfindung ist, zu einer Identitätskrise geführt hat. Und wenn man jetzt in die Identität sozusagen den Glauben einpflanzt und sagt, hier, Gott ist das, was dich ausmacht, Jesus ist deine Seele, du sprichst mit Jesus jeden Tag und so weiter, dann sorgt es dafür, dass die 40 Jahre später, wenn sie dann irgendwann mal Zeit haben, über das Leben nachzudenken, traumatisiert sind. Ja, das war so schwierig für mich, da rauszukommen. Ja, da passiert's. Die Leute werden innerhalb von 4 Jahren gläubig und brauchen 40 Jahre, um wieder auszusteigen. Und das ist einfach die Frage Identität. Das Zweite, was vergiftet ist, ist Gemeinschaft. Der nächste Punkt. Für die gibt es nur die religiöse Gemeinschaft. Community, ne? Kommune. Die Gemeinde ist immer die kirchliche Gemeinde. Das ist das, was sie meinen. Die meinen nicht die Gemeinschaft von den Leuten, die an einem Ort wohnen. Sinn und Glaube. Ja, am Arsch. Christlicher Sinn ist, seinem Gott ein guter Sklave zu sein. Das steht da wortwörtlich drin. Im griechischen Original steht sogar Sklave, Diener Gottes auf Deutsch, ja. Und Glaube. Glaubt den Scheiß und unterwerft euch eurer Kopfgeburt. Das ist das, was hier steht. Handeln, ja, natürlich christliches Handeln, muss man gar nicht sagen. Und Freiheit und Zukunft. Freiheit ist natürlich nur die Freiheit des Christenmenschen, à la Luther. Denn die Freiheit ist natürlich eingeschränkt auf das, was man durch diese Regeln sich bereit ist zu denken. Ja, es ist ja nicht alles erlaubt, was man denkt. Und Zukunft, davon träumen die vielleicht, die Christen, aber die gehen unter wie die Titanic.
Ja, mir fällt da auch das Wort Sinn sehr ins Auge. Kein Wissenschaftler kann dir ja ein Warum sagen. Ne? So, das proklamieren die jetzt anscheinend so als ihren Markenkern. Ne? So, wir sind diejenigen, die den Sinn sagen, nämlich sich Gott zu unterwerfen. Ne?
Ich glaube, sie haben entdeckt, dass die Kinder von dieser Theologie nichts wissen wollen. Die finden es langweilig, die finden es doof, was soll das? Und sie sagt ja zum Beispiel, jetzt wird auch über andere Religionen gesprochen und andere Weltanschauungen seien jetzt nicht einfach nur ein Appendix, ne, so angestückelter Zusatz, sondern würde durchgehend immer da eine Rolle spielen. Aber die Religion selbst ist so ein Appendix. Und sie will jetzt, oder praktisch diese Leute, die das ausgetüftelt haben, die wollen nicht, dass man sagt, ja, das ist halt Religion, da musst du halt irgendwie ein bisschen wegpennen und das einfach ignorieren. Dann kriegst du eine 2 oder eine 1, wenn du dich schön anstrengst, ne, da immer schönes Gesicht zu machen und so. Aber ansonsten interessiert es keinen. Also praktisch, es wird so wegverortet. Und davon wollen sie weg. Und deswegen tarnen sie ihre Theologie und bringen die überall hinein, in alle Bereiche. Und am liebsten hätten sie noch irgendwie so einen Extrakurs innerhalb von Biologie oder innerhalb von Erdkunde oder innerhalb vom Deutschunterricht und so weiter, überall so ein bisschen Theologie, damit man es da verstecken kann. Eine Identität, Gemeinschaft, Sinn und Glaube und so, ne? Und man kennt ja auch Gläubigen, die, wenn man ihnen dann ihren Glauben ausreden will, die dann in Straucheln kommen, weil sie dann gar nicht mehr wissen, ja, gilt dann keine Barmherzigkeit mehr. Oder welchen Wert habe ich denn noch? Ne? Und sie sagt jetzt, der erste dieser 5 Bereiche ist Identität. Und der Christian ist auch sofort drauf angesprungen. Ne? Wer bin ich? Welchen Wert habe ich? Und so weiter. Ne? Und da, diese ganzen Begriffe werden religiös besetzt. Und auch wir Säkularen können ja säkular begründen, warum wir Nächstenliebe praktizieren. Dazu brauchen wir keinen Gott. Ne? Und sie will jetzt aber überall diese christliche Begründung haben und dann werden diese Kinder diesen Gott nicht mehr los, weil sie sonst einfach keine Orientierung mehr haben.
Will sie Humanisten oder Atheisten auch mit ins Boot nehmen? Ja, es ist wie so Phishing vor Mitglieder. Das sollen sie dann von ihrem Pfarrer machen lassen und nicht in einem Bildungsinstitut, wo eigentlich faktenbasiert sein sollte und so weiter.
Ich habe noch einen Punkt, und zwar, sie sagt, dass andere Religionen und Weltanschauungen durchgehend berücksichtigt werden. Darum möchte ich doch verbitten, denn ich möchte nicht, dass Theologen erklären, was Atheismus ist. Weil die sagen dann am Schluss nur, ja, das ist der Nietzsche Übermensch, der quasi ohne Moral da nur sich bezogen, sich selbst zum Gott macht. Und ich möchte auch nicht, dass sie dann erklären, was Juden sind. Ja, das sind die Leute, die Jesus halt ablehnen und leugnen und die unseren Herrn verraten haben. Ne? Also da kann nichts Gutes rauskommen, wenn Theologen andere Religionen darstellen. Sie sollen uns mal gerne einladen hier in Religionsunterricht, dann können wir denen gerne mal erzählen, was so ist, was glaubst Glotze, was da los ist in dieser Klasse, wenn wir den Pfarrer vorführen oder den Religionslehrer. Aber das passiert nicht.
Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, ja, dass der Lehrplan, das schon seit etlichen Jahren, das war, wo ich noch an der Schule war, hat jetzt vorgesehen, dass Evolution auch gelehrt wird, aber nicht in Biologie.
Hä?
Sondern in Religion.
Was? Was ist das für ein Unsinn? Bist du sicher?
Ja, ja. Hä? Genau. Bei Rheinland-Pfalz zum Beispiel, meine Direktorin, Frau Wagner, schnell, kommen Sie doch mal, gucken Sie mal Ihre, die weiß, dass ich so Freak, Evolutionsfreak bin, ja. Und dann hat sie, als wollte sie mir was Gutes tun, ne? Da hat sie gesagt, gucken Sie mal, Evolution steht im Lehrplan. Ich so, was? Das ist ja super. Ja, und in der Grundschule schon, ne? Und dann sagt sie, ja, das ist in Religion. Wirklich, ich habe da gestanden, habe ich gesagt, das ist nicht, die haben doch gar keine Ahnung davon.
Aber von Göttern haben sie auch keine Ahnung.
Theologen, was, wenn Theologen dir Evolution erklären, dann heißt es A, erstens, das ist nur eine Theorie und B, Evolution heißt, dass alles zufällig ist und dass aber wir genau zufällig so entstanden sind, dass es dann so 10 hoch so und so viel Milliarden zu 1 unwahrscheinlich, dass das so entstanden ist. Ne? Weil da wird dann ja überhaupt nicht erklärt, wie das wirklich real funktioniert.
Die tun das als Weltanschauung.
Hm. Guter Punkt.
Das ist
guter
das, Punkt. Was mich stört auch.
Manche Leute glauben das, ne? Muss man tolerieren. Ist eine Möglichkeit.
Ja, aber als Weltanschauung, und das ist doch nicht richtig. Es ist doch ein Wissenschaft, dass du da drauf raus.
Bevor ich in das nächste Argument gehe, möchte ich nochmal ganz kurz anknüpfen an das, was der Christian gerade gesagt hat, wo er auch gerade gefragt hat, oder was Viktor, ob jetzt da auch andere Religionen und Weltanschauungen da durchgehend behandelt werden. Und welche Rolle spielt jetzt da die Religion auf der einen Seite, also welches Gewicht hat das und welches Gewicht haben dann andere Religionen oder andere Weltanschauungen und wird das fair dargestellt? Und da gibt es tatsächlich einige, nicht Gesetze, aber so Übereinkünfte, auf die man sich mal geeinigt hat. Und eins davon ist so eine Art Transparenzgebot, dass die Lehrer nicht, oder man kennt auch das Überwältigungsverbot, dass die Lehrer nicht versuchen, irgendwie die Kinder komplett zu überwältigen und dass die Kinder immer wissen, ja, das ist ja unser Religionslehrer und so, das muss immer klar sein. Und es klingt ja erstmal fair, aber die Pointe ist die, dass man sagt, weil es ja das Transparenzgebot gibt und weil der Religionslehrer ja immer transparent macht, dass er ja jetzt die religiöse Seite vertritt, kann er sie eben auch komplett vorbehaltlos vertreten. Und muss da jetzt nicht irgendwie die Bremse anziehen. Und deswegen kann er richtig religiös sein, weil er gesagt hat, ja, ich gebe es ja zu. Und aber die Kinder, die checken das dann irgendwie in der ersten Schulstunde noch. Ja, der hat ja jetzt gesagt, ne? Und irgendwann vergessen sie das und hören dann halt immer irgendwie seinen christlichen Quark ungebremst. Und das finde ich auch sehr bedenklich, weil das Gegenteil von dem ist, was eigentlich erreicht werden sollte mit diesem Transparenzgebot, dass das eben nicht so grenzenlos ist. Genau das Gegenteil wird erreicht. Also gut, ich höre keine Widerrede, dann gehen wir in das nächste Argument. Das nächste Argument, Nummer 5, da geht es jetzt tatsächlich um die Wissenschaft im Vergleich jetzt zur Religion. Und also die Frage ist ja auch tatsächlich interessant, ne, wie die Kirchen jetzt auf diese Tatsache reagieren, dass die Wissenschaft immer weiter fortschreitet und immer glaubwürdiger wird und immer mehr Fragen beantworten kann, während die Religion immer weiter zurückfällt. Und man kann jedenfalls die Wissenschaft nicht mehr leugnen. Und was macht man jetzt damit im Religionsunterricht? Und dazu sagt Frau Hussmann folgendes, Zitat. Neu ist zudem, dass die genannten Inhalte sich nicht nur auf christliche Ressourcen und die Lebenswirklichkeit der Schüler und Schülerinnen beziehen, sondern gleichwertig interdisziplinäre wissenschaftliche Perspektiven sowie gesellschaftliche und interreligiöse Perspektiven aufnehmen sollen. Zitat Ende von Bärbel Hussmann. Also was heißt es jetzt, diese ganze komplizierte, da muss man jetzt genau aufpassen, weil dieser Knackpunkt ist ein bisschen versteckt. Sie sagt, der Unterricht bezöge sich auf viele Bereiche, okay, und zu diesen Bereichen gehört auch, und zwar gleichwertig zur Religion, die wissenschaftliche Perspektive mit ihren zahlreichen wissenschaftlichen Unterdisziplinen. Ja, also liebe Leute, ne, sie sagt jetzt hier, super, ne, wir sind modern, wir sagen jetzt, die Wissenschaft ist gleichwertig. Ne? Habt ihr da irgendwas zu meckern, ne, Christian?
Ja, erstens ist die Wissenschaft gar nicht gleichwertig, sondern weit überlegen.
Ja.
Und damit wäre eine gleiche Darstellung. Ja, auf der einen Seite haben wir ja die Arche Noah, ne, mit zwei Tieren von jeder Sorte. Und auf der anderen Seite die Vorstellung, dass die Erde 3,5 Milliarden Jahre alt ist und alles zufällig, das ist ja alles gleichwertig, so oder so, ne? Auf Wasser laufen, im Wasser schwimmen, gleichwertig. Himmelfahrt mit Rakete, Himmelfahrt ohne Rakete, kann so oder so gehen, ne? Alles gleichwertig.
Also für mich ein klarer Fall von Größenwahn. Ich meine, religiöse Leute, wenn die da inbrünstig dran glauben und wenn sie jetzt noch irgendwie das Gefühl hat, sie betriebe da irgendwie Forschung oder irgendwas, ne, da kann ich das aus ihrer Sicht irgendwie verstehen, aber man muss doch dann mal irgendwann auch sagen, Leute, was habt ihr euch denn da verrannt? Also wenn ihr da jetzt irgendwie so ein Kurses macht für die Kinder in der Kirche, wo die dann nachmittags kommen müssen und so, na gut, man kann es nicht verhindern, wir sind ein freies Land, ne? Aber in der Schule dann zu sagen, ja, wir setzen uns jetzt auf den gleichen Stuhl wie die Wissenschaft, das ist echt frech. Und da muss doch irgendwer, muss doch da sagen, das kann doch nicht wahr sein. Und wenn sie dann sagt, ja, aber das Verfassungsgericht hat gesagt, wir dürfen machen, was wir wollen und da könnt ihr froh sein, dass wir euch überhaupt erwähnen, ne? Okay, dann ist es so. Aber trotzdem will ich diese gesellschaftliche Empörung haben, damit die wenigstens mal irgendwie einen Gegenwind bekommen und sie brüstet sich ja jetzt noch damit, ne, dass, ach, guck mal, wie modern wir sind und so weiter, ne, und zieht sich so nach oben eine Ideologie aus der Bronzezeit, wo man das Blut von Vögeln in Wasser gespritzt hat und das dann sich damit besprengt hat, um Krankheiten zu heilen oder sich wieder zu reinigen und so weiter. Das ist ja völlig irre. Also das, was die geraucht hat, das hätte ich auch ganz gerne. Und die Taz hat das veröffentlicht und hat nicht zugelassen, dass da zumindest mal eine Gegenrede vorgetragen wird. Ne? Das ist echt krass, finde ich.
Vor allen Dingen, was macht sie denn, wenn ein historischer Wissenschaftler hingeht und sagt, ja, das kann aber so und so nicht sein?
Was ist, wenn die wissenschaftliche Perspektive der Religiösen 100% komplett widerspricht. Die sagen es genau andersrum.
Ja.
Ja, die einen sagen, es gab erste Menschen.
Das wird auch so sein.
Nehmen wir an, wenn sie sogar sagen, es gibt Evolution, aber es gab ein erstes Menschenpaar. Und es ist ja weiterhin verpflichtend in der katholischen Kirche. Und die Wissenschaft sagt genau das Gegenteil. Was soll sie denn dann machen? Ne? Also das passt einfach vorne und hinten nicht. Und dann würde ich sagen, dann machen wir lieber Theologie wie ein Appendix, ne? Dass man sagt, ja, das ist also ein crazy Fach da irgendwie. Ne? Also ich sage einfach raus aus den Schulen, aber wenn das nicht geht, okay. Aber wenn sie jetzt dann anfängt, den Leuten irgendwie irre zu reden und sagt, das sind beides legitime Positionen, das ist ja einfach unwahr.
Also ich würde es ja fair finden, wenn sie sagt, das, was Historiker oder so sagen, das ist Wissenschaft, aber Religion ist eine Geschichte, die man sich erzählt und die Leute, die glauben das. Aber das ist keine Wissenschaft.
Ich will diesen Punkt, und dann können wir vielleicht auch dann den nächsten aufmachen, damit wir nicht zu lang werden, aber ich will diesen Punkt nochmal ein bisschen auf die Spitze treiben. Und zwar, letztlich ist doch auch die Frage interessant und wichtig hier für diesen Punkt, wer hat das letzte Wort? Also eben habe ich gesagt, es sind zwei Aussagen, ne? Gab es ein erstes Menschenpaar oder nicht? Ne? Und jetzt will ich wissen, knallhart, wer hat das letzte Wort? Und es ist doch in unserer Gesellschaft entschieden. Die Wissenschaft hat das letzte Wort und die Religion muss sich mit den Brotkrumen zufrieden geben, die da halt vom Tisch fallen und die noch irgendwie so ein bisschen ungeklärt sind und so weiter, ne? Aber wenn die Wissenschaft irgendwas definitiv rausgefunden hat, aber sie hat ja nicht alles rausgefunden, aber die Sachen, die sie rausgefunden hat, da hat einfach niemand mehr ein Widerspruchsrecht. Es sei denn, er kann eine bessere These formulieren und sie beweisen. Und das ist Konsens in unserer Gesellschaft, außer bei Olaf Latzel und Peter Hane. Die sagen, ist mir egal, aber ich meine hier, weil sie ja sagt, ja, die ganze Gesellschaft und ein Staat und ein gemeinsames Projekt, machen wir diesen gemeinsamen Unterricht jetzt und so Schulter an Schulter, ne? Und da verstößt sie gegen einen Konsens in der Gesellschaft, der also überwältigend getragen wird. Die Wissenschaft hat, wenn sie Beweise hat, das letzte Wort und niemand hat dagegen ein Einspruchsrecht. Okay, nächster Punkt und der passt jetzt dazu, Argument Nummer 6 und ich habe insgesamt 7. Das ist einer meiner Lieblingspunkte. Und zwar, wir sind hier jetzt an einer ganz entscheidenden Stelle. Und um euch nicht vorab zu beeinflussen, das täte ich nie, lese ich euch erstmal das Zitat vor, ohne euch zu sagen, um was es geht. Und ich fasse es aber dann anschließend nochmal zusammen, wie ihr das gewohnt seid, damit ihr nochmal eure Gedanken so ein bisschen sortieren könnt. Ne? Also Ohren gespitzt, die Zähne gefletscht, es geht weiter um die Inhalte des Religionsunterrichts und das, was man bei den Kindern erreichen will. Und das Zitat lautet wie folgt. Sie, also die Kinder, müssen ambiguitätstolerant sein oder es werden. Sich also in andere hineinversetzen und Differentes aushalten können. Und sie sollen ihre Beurteilungsmaßstäbe entwickeln statt beibehalten. Und in Sachen Religion mit verschiedenen Wahrheitsansprüchen leben können. Zitat Ende von Bärbel Lussmann. Und ihr könnt es nicht sehen, liebe Zuhörer, wie sich der Christian hier wirklich krümmt, als hätte er Bauchschmerzen, ne? Aber vor Freude. Also Christian, du bist gleich der Erste, der es kommentieren darf. Ne? Das ist eine Frage auch der Wissenschaft, da bist du natürlich unser wichtigster Kommentator. Aber wir fallen da alle drüber her. Ne? Also erstmal, was ist gemeint mit Ambiguitätstoleranz? Ambiguität bedeutet Mehrdeutigkeit, Uneindeutigkeit. Ja? Die Kinder sollen also lernen, dass man die Dinge verschieden deuten kann und dass man es dabei belässt, also aushält. Und das Ergebnis ist dann Ambiguitätstoleranz. Sie bekommen also nicht gesagt, was sicher richtig oder sehr wahrscheinlich richtig ist, sondern man lässt es einfach nebeneinander stehen. Und die Kinder sollen es dann eben auch so stehen lassen und das wird dann eingeübt. Und Frau Hussmann sagt, diese Tugend würde dazu führen, dass sich die Kinder in andere Kinder, aus anderen Kulturkreisen vielleicht, ne, so hineinversetzen können und Unterschiedliches aushalten können, ne, ohne dass es dann irgendwie eine Schlägerei auf dem Schulhof gibt. Und das finden natürlich alle gut. Und sie sagt weiter, den Kindern solle kein verbindlicher Maßstab gegeben werden, mit dem man richtig und falsch unterscheiden könne, sondern die Kinder sollen ihren eigenen Maßstab entwickeln. Also die Kinder denken sich einen persönlichen Maßstab aus, mit dem sie richtig und falsch persönlich subjektiv erkennen. Und zwar unter Anleitung des Religionslehrers. Und das Thema Religion hat in diesen Maßstäben eine Sonderstellung. Denn speziell beim Thema Religion sollen die Kinder lernen, dass es unterschiedliche Wahrheitsansprüche gibt. Und hier geht es also nicht darum, was als wahr bezeichnet wird, sondern wie streng die Maßstäbe sind. Und Religionen haben einen weniger strengen Maßstab als die Wissenschaft und die sollen die Kinder, weil es eben Religion ist hinnehmen. Also jetzt kann ich auch nicht werden. Ja. Christian, fang mal an.
Ja. Also ich habe drei Punkte hier, auf die ich eingehen möchte. Das erste ist Ambiguitätstoleranz. Also, sie wissen nicht mehr, was richtig ist und was falsch. War nicht irgendwas mit absoluter Moral, ne? So, die in der Bibel drinsteht und die von Gott gegeben ist und unveränderlich für immer bleibt. Jetzt ist, wenn der kleine Erwin der Katharina den Stock auf den Kopf klopft, dann findet es die Katharina vielleicht nicht so toll, dass sie den Stock auf den Kopf geklopft bekommen hat. Aber Erwin hat andererseits auch seine Gründe, das zu tun. Ne? Wenn der Mohammed sagt, dass der Mohammed, sein anderer Mohammed, auf dem Pferd mit Flügeln geritten ist, dann wird das schon richtig sein. Aber wenn du meinst, dass Jesus nicht nur ein Prophet ist, sondern vielleicht so eine Art Gott, dann hast du auch recht, auch wenn er sagt, das ist nicht der Fall. Alle haben recht.
Was sagst du zu der Sache, dass sie sagt, es soll unterschiedliche Wahrheitsansprüche geben?
Da komme ich noch dazu. Denn der zweite Punkt ist, wir leben mit Widersprüchen. Ich denke mal, 100% des wissenschaftlichen Strebens ist das Ausräumen von Widersprüchen. Die Sachen passen nicht zusammen, es hakt irgendwo. Und es nagt an den Leuten. Ich weiß, das passt nicht zusammen, da gibt es noch irgendein Loch, Kavitationstheorie und Quantenwelt. Das passt nicht zusammen, ein Widerspruch, an dem sich die ganze Physik momentan abarbeitet. Und das uns hilft, einen Fortschritt zu machen, weil wir eben uns nicht damit zufrieden finden. Ja, es ist halt so. Wer weiß, morgen hier, morgen dort, keine Ahnung, wir wollen das lösen. Wenn in einem Mathematikbuch ein Widerspruch ist, dann kannst du zusammenklappen, in die Ecke werfen. Das ist falsch. Ja? Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Wahrheitsanspruch. Ich denke mal, der Haupttrick der Religion ist, Wahrheit umzudefinieren. Wahr heißt nicht nur, dass etwas korrekt ist, dass es sozusagen so stehen gelassen werden kann. Nein, in der Religion kann auch falsch wahr sein. Das ist der Haupttrick der Religion, dass man quasi die wahre Wahrheit ist, dass man bullshittet und einfach sagt, ja, alles ist möglich. Everything goes. Ja, das passt auch wieder zum Ersten. Es gibt keine Moral mehr, außer die göttliche Moral. Aber die ist auch unterschiedlich, je nachdem, welchen Gott du hast. Der übrigens derselbe ist, auch wenn er anders heißt, auch wenn er anders sagt, auch wenn er was anderes gemacht hat. Alles ist gut, alles ist grün. Grün ist blau, weiß ist schwarz. Ich habe fertig.
Ja, also mir klingt das sehr nach so diesem typischen Do-Your-Own-Research, wo ja halt die Wissenschaft so ein bisschen so verkauft wird, als das sind die Bösen, die dir vorschreiben, was du zu denken hast. So als freier Mensch, da musst du dich dagegen auflehnen und selber herausfinden und dir die Gegenseite anhören. Ne, so, und das ist alles nur eine Meinung in der Wissenschaft. Ne.
Ich habe auch ein paar Punkte. Und zwar, es gibt ja in den USA diesen schlimmen Kreationismus, der sogar so hysterisch durchgefochten wird, dass sogar die Biologielehrer sich kaum noch trauen, sogar in den oberen Klassen, Evolutionslehre auch nur zu erwähnen, auch nur das Wort zu erwähnen. Ne? Also Richard Dawkins hat da ja viel aufgedeckt, ne, was da los ist. Also die Parole lautet dort, teach the controversy, ne? Also stell den Kindern das so dar, dass es da eine Kontroverse gibt, stell beide Ideen nebeneinander und dann...
Genau, das ist das, was ich meinte.
Ja, genau, ne? Passt ganz gut. Ne? Und irgendeiner der atheistischen Superheroes da aus den USA hat dann gesagt, so schnippisch, let the children sort it out, ne? Lass es die Kinder sortieren. Ne? Also wir Erwachsenen sind nicht in der Lage, das irgendwie mal in Ordnung zu bringen und das zu sortieren. Und dann schmeißen wir es den Kindern vor die Füße, ja, sollen die doch sich einen Reim drauf machen. Und so geht's nicht. Weil dann brauchen sie nicht in die Schule gehen. Und es ist ja nicht so, dass das nicht auch irgendwie entschieden werden kann oder dass Wahrscheinlichkeiten abgeschätzt werden können. Und eigentlich ist es ja auch gar keine Kontroverse. Also das finde ich im Grunde ebenfalls, ne, wenn hier sagt, unterschiedliche Wahrheitsansprüche und jeder hat seinen persönlichen Maßstab und für die Religion gilt sowieso was ganz anderes und so, ne? Das finde ich echt einfach unseriös und ich weiß nicht, was diese Leute in den Schulen suchen. Und wenn sie da sagt, dass diese Ambiguitätstoleranz, dass man verschiedene Dinge, wo man nicht weiß, ne, soll man einfach auch mal stehen lassen und so weiter, ne, das klingt so, als würde das die Kinder untereinander friedlich machen, dass sie halt sagen, ja, der Mustafa, das ist eben, der ist halt Moslem irgendwie oder die Eltern sind es und so, ne, und egal. Das finden wir ja alles gut, ne? Aber wir sagen ja, man muss den Menschen gegenüber tolerant sein, aber hier geht es ja um Fakten. Ne? Die Kinder wollen ja wissen, was ist wahr oder was ist unser bestes Wissen und die Religion behauptet ja Fakten. Sie sagt ja, das war so. Und der Religionslehrer sagt ja auch, wenn es dann heißt, ja, es gibt ja keinen einzigen Beweis für Jesus, nein, das ist hier, alle Historiker sind sich einig und so weiter, da wird ja die ganze Zeit, werden ja Fakten behauptet und dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Und das funktioniert dann eben einfach nicht mehr. Also wenn sie jetzt sagt, Wahrheitsansprüche, ne, dann wird auch nach Wahrheit gefragt. Und wenn sie das nicht wollen, dann können sie nicht einfach sagen, ja, wir haben halt einen anderen Wahrheitsanspruch, sondern dann haben sie eben gar keinen Wahrheitsanspruch. Man kann nicht einfach sagen 50% oder sowas, sondern dann muss man es komplett lassen und dann sagen, wir kümmern uns eben nicht drum und wir erzählen euch jetzt diese Märchengeschichte.
Es wäre was Neues, wenn ihr einfallen würde, dass man sagt, okay, es gibt verschiedene Weltanschauungen und wir lernen jetzt damit umzugehen und wie wir miteinander darüber kommunizieren. Das wäre mal ein Aspekt, weil daran liegt das ja meistens, dass die Kinder nicht mit anderen Meinungen umgehen können. Das lernen die schon zu Hause, da wird dann geschimpft über die Christen, die schimpfen über die Moslems und so, ja. Nee, das sollte man aufhören. Und man sollte lernen, wenn man sich über Religion unterhält, zum Beispiel, dass man sachlich vorgeht und Emotionen weglässt. Das wäre schon mal ein großer Punkt, wo man sagt, da hätten alle was davon.
Wenn du jetzt eine Geschichte erzählst und anfängst mit, es war einmal vor langer Zeit und so weiter, dann können die Kinder sofort diesen Unterschied erkennen. Aber wenn du ihnen sagst, im Jahr 2000, sowieso, damals, ne, das und das, und wir lesen bei Paulus und die Apostel, das waren ja Zeugen, die haben sich gesagt, ne, dann denken die ja nicht, das ist ein Märchen, sondern die denken ja, wir haben es hier zu tun mit Zeugen, und dann ist es doch eigentlich unseriös.
Ja, natürlich. Und die glauben ja auch zum Beispiel daran, jedes Jahr mit dem Weltuntergang, ne? Ich habe in der 4. Klasse. Ich habe heulende Mädchen vor mir gehabt, die mir erzählt haben, ganz verzweifelt, die Welt, die Erde geht unter. Man kann aber dann ihnen erklären, wenn man eine gute Erklärung hat, dass sie merken, oh, da stimmt was nicht. Von selbst kommen die aber da nicht drauf, ne? Die lassen sich das so, gerade wenn es so um negative Sachen geht, ne? Da beißen die an und sind da überzeugt, ja, das hat jetzt einer im Netz, das wird gesagt und das stimmt dann auch, ne?
So, liebe Ketzer, wir kommen zum Schluss, ne? Und wie ihr das gewohnt seid, zum Schluss das Beste. Frau Hussmann sorgt sich jetzt, und das rechne ich ihr tatsächlich hoch an, um die gesamte Gesellschaft, um unsere Demokratie. Und gerade in der heutigen Zeit ist es ja eine gute Idee, etwas zur Demokratie und zu einer stabilen Gesellschaft beizutragen. Und deswegen sagt sie am Schluss ihres Artikels oder Gegenschluss Folgendes mit großem Pathos, Zitat: Was wir für eine funktionierende demokratische Gesellschaft brauchen, sind eben nicht Meinungen, die auf anekdotischer Evidenz basieren, sondern faktenbasierte Argumentationen. Und deshalb wünsche ich mir ein Mehr an religiöser Bildung in der Schule. Zitat Ende von Frau Bärbel Hussmann.
Erst die Märchengeschichten für wahr erzählen und dir 2000 Jahre lang ein Mittelalter mit untergegangener Wissenschaft herbeimachen. Danke dafür, Religion und Christentum besondere. Religionskriege ohne Ende, Kreuzzüge und so weiter. Und sich dann gegen die Köpfe einschlagen, nur weil die Frage ist, ob man auf die eine Seite oder andere Seite der Straße geht in die Kirche und jetzt sagt, oh, wir brauchen faktenbasierte Argumentation, wenn sie noch zwei Absätze vorher gesagt hat, jo, aber was wahr ist und was nicht, das wissen wir ja gar nicht, ne? Ja, wie gesagt, fact you.
Victor.
Das ist exakt das Gegenteil von dem, was sie bisher behauptet hat. Ne? Gerade war sie noch dabei, ja, alle Meinungen sind ja gleichwertig und jetzt müssen wir das alles gleichwertig anerkennen. Ne? Und jetzt auf einmal wird sie eben keine Meinungen, sondern Fakten. Was sind denn dann Fakten, Ihrer Meinung nach? Ihrer Meinung nach.
Du bist auch reingefallen, ne?
Ja, also ich meine, jetzt redet sie von Fakten, nachdem sie vorhin noch gesagt hat, dass es gar keine Fakten gibt, weil alles zulässig ist. Ne?
Also ihr habt das alles auf den Punkt gebracht. Ich finde, wenn sie sagt, irgendwie faktenbasiert und so weiter, ne, und dass es wichtig wäre, und dann sagt sie, und deswegen mehr Religion, ne, dann denkt mir irgendwie, die spinnt. Und das ist ein Witz oder sowas. Ne? Also man kann das ja gar nicht mehr ernst nehmen. Also ich versuche ja immer auch so ein bisschen das Steelmanning rauszukriegen. Was meinte sie vielleicht im Positiven und so, was kann man da noch retten und so. Aber das ist ja wirklich einfach völlig irre. Und da merkt man eben, wie abseitig das ganze theologische Fach in den Schulen ist. Ne? Wie sehr wir das gewohnt sind, wissenschaftlich zu denken, was wir für Fortschritte gemacht haben. Und dass die Religion da einfach nicht mehr reinpasst. Theologie ist eben keine Wissenschaft. Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch. Und er lautet:
Theologie ist keine Wissenschaft. Religionswissenschaft ist Wissenschaft. Theologie ist nicht Religionswissenschaft. Theologen können bisweilen wissenschaftlich arbeiten. Das liegt ja aber am betreffenden Theologen und nicht an der Theologie. Dann denkt und forscht er nicht theologisch, sondern beispielsweise soziologisch, philosophisch, historisch. Er ist dann eben nicht genuin theologisch tätig. Theologie ist eine angemaßte Wissenschaft. Die real existierende Theologie ist im besten Fall Poesie. Meist ist sie aber wenig mehr als bloßes Geschwätz. Und ganz wichtig: Die theologischen Fakultäten an den staatlich finanzierten Universitäten gehören geschlossen.
Valentin Abgottsporn, geboren am 25. September 1979, ist ein Schweizer Lehrer, Freidenker und Philosoph und ab und zu auch Gast bei den deutschen Podcasts und in der Podcast-Szene allgemein. Schöne Grüße in die Schweiz zu Valentin.
Das war die 158. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Hört euch gleich eine weitere Folge an oder schaut bei unseren Kollegen rein. Zum Beispiel der Atheisten-Media-Blog mit täglichen News aus der Welt des religiösen Irrsinns. Die Artikel von awq.de, der Podcast von Man glaubt es nicht und den YouTube-Kanal von Atheismus TV. Diese Adressen und weitere Empfehlungen findet ihr in den Show Notes. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern Christian, Viktor und Jörn. Ich bedanke mich bei den Zuhörern, ich bedanke mich bei mir selbst. Schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.